Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihrer Krankheit und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn der Ernte und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte hineinzubringen. Da rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Jesus sandte die 12 Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, oder zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund. Erweckt die Toten zum Leben. Heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Tragt kein Geld bei euch und nehmt auch keine Taschen mit, kein zweites Hemd und Sandalen und auch keinen Wanderstab. Und zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, verdient auch, dass man ihm zu essen gibt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, sucht nach einem würdigen Mann und bleibt bei ihm, bis ihr wieder weiterzieht. Und wenn ihr in ein Haus eingeladen werdet, dann segnet dieses Haus. Wenn sich dieses Haus als würdig erweist, dann ruht euer Segen weiterhin darauf. Andernfalls kehrt der Segen wieder zu euch zurück. Wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid und man euch nicht zuhören will, dann geht fort. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich versichere euch, die gottlosen Städte Sodom und Gomorra werden am Tag des Gerichts besser dastehen als ein solcher Ort. Jesus sendet seine Jünger aus. Er zieht durch die Städte und Dörfer von Galiläa im Norden Israels. Er geht überall in die Synagogen. Er predigt das Reich Gottes, also die Botschaft, dass Gottes Herrschaft anbricht. Und er bestätigt auch seine Predigt mit den Taten. Er heilte die Menschen, er trieb Dämonen aus. Aber vor allem, er spürte, er sah die Not der Menschen. Sie lebten in einem besetzten Land, Unsicherheit. Sie hatten körperliche Leiden, tägliche Sorgen um das, was sie essen werden, um ihr Einkommen. Es gab viele Kranken und Hoffnungslosigkeit. Wer wird ihnen helfen? Sie sehnten sich nach einem Gott, der nah ist, der gegenwärtig ist, der hört, der mich sieht und der mir hilft. Und das ist genau das, was Jesus unter dem Hereinbrechen des Reiches Gottes versteht. Er predigt ja nicht das Ende des Römischen Reiches. Er predigt das Ende der Macht, des Todes, der Krankheit und der Sünde. In unserem Text steht: Er hatte tiefes Mitleid mit ihnen. Luther übersetzte, es jammerte ihn. Aber was da steht, das ist viel zu schwach. Also die Übersetzung ist viel zu schwach, um das auszudrücken, was da steht. Also man könnte das übersetzen, ihm treten sich die Gedärme um. Oder auf Deutsch ist vielleicht dieser Ausdruck, es geht ihm an die Nieren. So der Ausdruck, der das beschreibt. Das heißt, er lässt die Not der Menschen so an sich ran, dass er wirklich mitleidet. Er kriegt Bauchschmerzen, wenn er sieht, was da passiert. Und ja, wir sind ja manchmal so und manchmal auch zu Recht, dass wir sagen, oh, ich kann die schlechten Nachrichten gar nicht mehr sehen. Ich kann mir das nicht mehr anhören, ich will auch die Bilder nicht sehen. Und ich verstehe das, manchmal können wir es nicht ertragen und wir müssen ja auch nicht alles Leid uns anschauen, weil wir es vielleicht nicht ertragen können und es uns die Nächte raubt. Aber eins weiß ich, Jesus wendet sich nicht ab. Er schaut hin. Er lässt sich von der Not der Menschen berühren und er will, dass wir etwas dagegen tun. Und Jesus weiß auch genau, wie es dir geht. Und er wendet sich auch nicht von dir ab, egal was du vielleicht gerade erlebst. Er sieht dich in deiner Not. Er spürt deinen Schmerz, deine Angst, deine Einsamkeit vielleicht, deine Enttäuschung. Und wir versuchen ja manchmal, anderen gegenüber das zu verbergen, wie es uns wirklich geht. Uns hat ja auch nicht immer seinen Platz, aber wir tun ja oft, als wäre alles so in Ordnung. Und wir lassen Menschen nicht in uns hineinblicken. Wir funktionieren nach außen hin. Und wir tun das manchmal auch aus Scham oder aus Furcht, abgelehnt zu werden. Wenn der andere wirklich wüsste, was in mir vorgeht, würde er mich dann noch respektieren? Würde er mich dann noch mögen? Aber nicht Jesus. Jesus wendet sich nicht ab. Wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind oder enttäuscht sind, er verachtet uns niemals. Dein Schmerz wird sein Schmerz. Und er will deinem Not begegnen. In diesem Text geht es aber auch noch um mehr. Es hat einen größeren Zusammenhang. Also Jesus spricht hier auch explizit von der geistlichen Not dieser Menschen und dass sie keine Hoffnung haben. Und bevor, also Vers 34, also die unmittelbar bevor unser Text beginnt, lesen wir und erfahren wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten über Jesus sagen, dass Jesus die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen austreibe. Mit anderen Worten, die Lehrer und geistlichen Leiter des Volkes lehren, dass Jesus mit dem Teufel im Bunde ist. Die geistliche Leitung des Volkes Israel hat nun entschieden, dass Jesus nicht von Gott sei und sie lehnen Jesus ab. Und sie haben Einfluss. Natürlich, die Menschen schauen auf sie, sie erleben ja Jesus und wollen wissen, ist das der Messias? Ist es der, auf den wir warten wollen? Und diese Schriftgelehrten nutzen ihre Macht, denn Menschen, die jetzt an Jesus glauben, werden aus den Synagogen ausgestoßen. Und so sagt Jesus, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Und in diesem Kontext bedeutet es auch, Jesus ist der Messias. Er ist gekommen zu seinem Volk als Erlöser und Heiland. Aber er sieht, dass das Volk anfängt, ihn abzulehnen. Und sogar am Ende das dazu führen wird, dass das Volk im Hof von Pilatus ruft, kreuzige ihn. Er kam in sein Eigentum, sagte Johannes, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist damit gemeint. Dann geht's aber weiter. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und was es bedeutet, Macht zu bekommen, Gottes Kinder zu sein, sehen wir an dieser Geschichte. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und dann sendet Jesus sie aus. Er sandte die 12 Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen oder zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Also Jesus sendet hier seine 12 Apostel noch ausdrücklich und ausschließlich zu den Menschen aus dem Volk Israel. Er kämpft noch darum, dass seine eigenen Geschwister ihn anerkennen. Er hat noch nicht aufgegeben. Jetzt sollen die Jünger, also er ist so, also es ist ja fast so, allein schaffe ich das nicht, ich brauche euch. Jetzt zieht ihr raus. Predigt dem Volk, das Reich Gottes ist da. Also sozusagen nochmal Power-Evangelisation. Vielleicht kann ich ja doch noch einige umstimmen. Und es ist so ein bisschen so wie wir, ja, wir leiden mit den Menschen, aber wenn wir in unserer Familie Menschen haben, die leiden oder auch vielleicht nicht glauben, dann betrifft uns das viel mehr. Dann beten wir viel mehr dafür. Natürlich sind uns unsere nächsten Angehörigen wichtiger. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist ein jüdischer Mensch. Das ist seine Familie, das ist sein Volk. Natürlich will er, dass sie zum Glauben kommen und dass sie gerettet werden. Auch wenn er weiß, dass er für die ganze Welt gekommen ist. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal, wie es, also für uns ist es vielleicht auch manchmal schwierig, so das Volk Israel, das auserwählte Volk und wer sind wir dann? Ne, so, also so, dass wir so gar nicht so wissen, welchen Stand haben wir denn da so vor Gott. Und das eine ist, ja, Israel ist das auserwählte Volk, das ist der Erstgeborene, die haben eine besondere Berufung, aber das heißt ja nicht, dass Gott uns weniger liebt, sondern dass wir dort eine andere Rolle in der Geschichte spielen. Und wir haben die gleichen Bürgerrechte, Sohnschaftsrechte, die gleiche Macht. Als ich habe ja mal für Philippusdienst gearbeitet, das ist ein Versöhnungsdienst in Israel. Und als ich angefangen habe, dort zu arbeiten, mit messianischen Juden, aber auch mit arabischen Christen und palästinensischen Christen, da war das für mich wirklich so ein Punkt, da habe ich so gedacht, hey, warum ist Gott Israel eigentlich wichtig? Also ich meine, sind wir nicht alle gleich und alle irgendwie Geschwister? Was ist es mit diesem Volk? Und ich habe dann so gebetet und habe so gesagt, hey Gott, warum ist dir diese Arbeit wichtig? Also nicht, warum soll ich das machen, das hat mich natürlich auch interessiert, aber warum willst du, dass wir diese Arbeit unter dem Volk Gottes machen, unter den messianischen Juden auch? Und dann hatte ich so ein Gedanke, so ein Eindruck. Also ich musste an diese Geschichte von diesen beiden verlorenen Söhnen denken. Und wer die kennt, der weiß, der Jüngere nimmt sein ganzes Erbe, geht raus, verprasst das, also kommt zur Umkehr und geht wieder zurück zu dem Vater und wird von dem Vater wieder aufgenommen. Und der ältere Sohn, der bleibt zu Hause, arbeitet und der ärgert sich über den jüngeren Sohn und sagt, er hat alles verprasst und was habe ich davon? Wieso gibst du, also er konnte das nicht verstehen, er war da echt ärgerlich. Ihr kennt diese Geschichte. Man kann diese Geschichte auch so auslegen, dass der jüngere Sohn sozusagen das nichtjüdische Volk repräsentiert. Und der ältere Sohn, der Erstgeborene, präsentiert das Volk Israel, die jüdischen Menschen. Und diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die geht offen aus. Da geht der Vater raus zu seinem ältesten Sohn und er steht vor ihm und sagt, bitte komm rein, feier mit, freu dich mit, alles was meines gehört dir, nichts nehme ich dir weg. Und dann hört die Geschichte auf. Wir wissen, also der Sohn, wie der antwortet, wissen wir nicht. Und ich sah in diesem inneren Bild, so in meiner Vorstellung, irgendwie so diesen Vater und diesen ältesten Sohn. Und dann drehte sich dieser Vater so, also ich sah so in meiner Fantasie, wie er sich so umdreht und mich anschaut und ich spürte diese wahnsinnige Liebe des Vaters zu seinem ältesten Sohn. Diese Sehnsucht, ich will, dass er nach Hause kommt. Das ist Gottes Herz. Und da habe ich damals gedacht, Gott, wenn das dein Herz ist, da kann ich mich mit eins machen. Und ich bin so froh, auch zu erleben, dass immer mehr jüdische Menschen zum Glauben an ihren Messias, Jesus, finden. Und immer mehr jüdisch-messianische Gemeinden entstehen weltweit. Mein Headset ist aus? Ah, okay. Okay, alles klar. Also, die 12 Jünger ziehen los und erleben, wie Gott durch sie wirken kann. Und später sendet er nochmal 72 seiner Jünger und Jüngerinnen los, mit dem gleichen Auftrag und mit der gleichen Vollmacht. Und je mehr Jesu Zeit hier auf Erden geht, desto mehr wendet er sich auch dem nichtjüdischen Volk zu. Und zum Schluss, bevor er dann in den Himmel aufhört, kriegen sie nochmal den Auftrag, ja, in Jerusalem, ja, nach Samaria und bis an die Enden der Welt soll Gottes Reich kommen. Seine Liebe gilt allen Menschen und auch dir. Und auch du bist berufen. Und auch wir sind gesandt in diese Welt. Wir sind gesandt in unsere Nachbarschaft, in unsere Familien, in unseren Arbeitsumkreis, in den Freundeskreis. Wir sind gesandt und wir werden bevollmächtigt. In uns wirkt die gleiche Kraft, die in den Jüngern wirkt. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen, treibt böse Geister aus, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommt. Tragt kein Geld bei euch und nehmt auch keine Tasche mit, kein zweites Hemd und Sandalen und auch keinen Wanderstab. Und zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, verdient auch, dass man ihm zu essen gibt. Diese Gaben, die Gott uns gibt, diese Vollmacht ist ein Geschenk. Und wir dürfen sie nicht missbrauchen, um uns selbst zu bereichern oder um Macht auszuüben. Ganz im Gegenteil. Jesus fordert uns aus, ganz und gar von Gott abhängig zu machen. Uns nur mit dem Allernötigsten auszustatten und ansonsten zu vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und ja, in dieser Geschichte geht es um materielle Versorgung. Und später bestätigen die Jünger, dass sie keinen Mangel hatten. Aber es geht nicht nur um materielle Versorgung, es geht um geistliche Versorgung. Denn wir können nichts aus uns selber machen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder 2. Korinther 3, Vers 5, sagt Paulus, wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätten. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Also lasst uns gar nicht erst anfangen, irgendwas aus eigener Kraft zu versuchen. Lasst unsere Taschen leer und unsere Beutel. Lasst uns von Gott empfangen, was wir brauchen für seinen Dienst. Und ja, ihr habt Begabungen und ihr habt Talente und super Ausbildung. Und es ist gut und richtig, auch dass wir das für Jesus nutzen und ihm zur Verfügung stellen. Natürlich sollen wir das nutzen. Aber sie bringen keine geistliche Frucht. Sie haben keinen Wert, so wie Paulus da sagt. Du kannst mit deinen Gaben und Talenten Menschen beeindrucken, aber nicht Gott. Gott muss darin wirken. Und wie Paulus an anderer Stelle sagt, ohne die Liebe ist das alles nicht. Wenn ich die Liebe nicht hätte, könnte ich reden mit Engelszungen und es wäre nur Geschwätz und leeres Getöse. Also Gott muss da reinkommen und muss wirken. Es braucht dazu eine andere Kraft als die, die wir haben. Eine Kraft, die wir nicht erwerben können, die wir nicht mal benutzen können, sondern die als Geschenk in uns wirkt, als Gnade wirkt, der Heilige Geist. Und das ist eine gute Nachricht. Denn das bedeutet, niemand ist zu unfähig oder zu dumm oder unwert oder unwürdig. Wenn es Gott ist, der in uns wirkt, dann ist jeder berufen. Und dann kann Gott auch durch jeden wirken. Also gerade die vielleicht denken, ach, eigentlich und sich über sich selber ärgern vielleicht, dass sie irgendwie wieder versagt haben oder sonst irgendwas. Gerade euch gilt, doch, Gott ist da und er will in dir wirken. Er will dir helfen. Da ist diese Kraft, dieser Heilige Geist. Und wenn es eine einzige Voraussetzung oder Qualifikation dafür gibt, dass Gott in uns wirkt, dann ist es die Liebe. Gott zu lieben von ganzem Herzen, und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst und sich von Gott lieben lassen. sich von Gott lieben lassen, anzunehmen, dass wir berufen sind, sich zur Verfügung stellen und zu glauben, dass Gott in uns wirkt. Wenn wir uns Jesus öffnen, wenn wir uns von ihm abhängig machen und von ihm füllen lassen und wenn wir seinem Wort gehorsam sind, dann werden wir versorgt mit Kraft, mit Weisheit, mit Glauben, mit Freude, mit Frieden. Er verdient, dass man ihm zu essen gibt, sagt Jesus. Gott lässt uns nicht irgendwo verhungern. Er versorgt uns. Je mehr wir uns leer machen, desto mehr kann er uns füllen. Je mehr wir unsere eigenen Gaben und Fähigkeiten Jesus zur Verfügung stellen, desto mehr kann Gott diese Gaben auch nutzen und darin wirken. Und je mehr wir lernen, Gottes Willen in jeder Situation zu erkennen und zu tun, je mehr wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, oder Jesus sagte mal so, ich tue nichts, wo ich nicht sehe, was der Vater tut. Das ist auch so ein Bild. Je mehr wir mit dem Heiligen Geist arbeiten, desto mehr werden wir Gott in unserem Alltag erleben. Und die Jünger erlebten tatsächlich, dass die Menschen durch sie geheilt und befreit werden. Sie kommen dann zurück und erzählen dann ganz erstaunt, dass es tatsächlich funktioniert. Menschen werden geheilt, Dämonen werden ausgetrieben. Sie erleben Zeichen und Wunder. Hier in dieser Geschichte, aber auch später, als die ersten Gemeinden entstehen. Und auch wenn die Jünger dieses Mal zurückkommen und eine Erfolgsgeschichte erzählen, dieses Kapitel 10 geht ja noch weiter. Da bereitet Jesus in den nächsten 30 Versen seine Jünger darauf vor, dass es auch andere Zeiten gibt. Dass wir mit Schwierigkeiten und mit Verfolgung zu rechnen haben. Dass wir Ausgrenzung erleben, Verstoßung, Verfolgung. Ja, dass wir sogar damit rechnen müssen, während unserer Mission zu sterben. Und wir erleben das. Es ist nicht immer alles Sonnenschein. Wir wissen, dass das Leben manchmal schwer sein kann. Und auch die erste Gemeinde in Jerusalem, die trotz dem Zeichen und Wunder erlebten ziemlich schnell Bedrängnis. Und der Apostel Jakobus wird gleich am Anfang mit dem Schwert hingerichtet. Stephanus wird gesteinigt und Paulus verbringt die letzten Jahre seines Lebens im Gefängnis. 11 von den 12 Aposteln sterben keinen natürlichen Tod. Und dann sagt Jesus, aber wenn sich das Haus als würdig erweist, dann ruht euer Segen weiterhin darauf. Andernfalls kehrt der Segen wieder zu euch zurück. Das ist ja auch eine interessante Aussage. Also hier in unserer Übersetzung ist das, steht hier Segen. Ah, okay. Ja, steht hier Segen. Aber eigentlich steht da ja Shalom, Frieden. Also allumfassendes Wohlsein, könnte man sagen. Der wird wieder auf uns zurückkommen. Das ist ein starker Trost. Also auch wenn Menschen uns ablehnen, auch wenn Menschen uns verfolgen oder ausgrenzen oder in vielen Ländern werden Menschen verstoßen aus ihren Familien, Gottes Shalom, sein Friede, sein Segen wird uns niemals verlassen. Das bedeutet nicht, dass wir versagt hätten. Gott ist da mit seinem Segen, der kommt auf uns. Wir werden nie umsonst arbeiten. Der Segen wird immer unser sein. Wir werden Segen erleben, wenn wir Menschen einladen und ihnen helfen können. Aber wir werden ihn auch dann erleben, wenn wir scheinbar Misserfolg haben oder schwierige Zeiten haben oder Verfolgung erleiden oder sonstige Schwierigkeiten. Der Friede Gottes wird uns niemals verlassen. Und es sind ja nicht immer die Menschen, die hier gegen uns sind. Manchmal ist das Leben auch mit den äußeren Umständen schwierig. Und wir sind bedroht durch Krankheit, durch Krieg und Katastrophen. Aber der Friede Gottes wird dich niemals verlassen. Auch wenn die Situation aussichtslos ist, sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. anders als die Welt ihn gibt, tiefer, beständiger. Und auch dann, wenn die Welt um uns herum zusammenbricht. Ich habe eine Freundin, die heißt Suse Schmell, die leitet hier in Deutschland Jugend mit einer Mission. Und die habe ich letztes Jahr vor Weihnachten in Bad Blankenburg getroffen. Suse ist, wow, eine Missionarin mit Feuer. Also es gibt nichts, was sie sich nicht trauen würde in Deutschland. Sie bildet auch, also macht so Jüngerschaftskurse und bildet aus. Und dann war sie in Afrika und hat Jugend mit einer Mission, ist ja eine große weltweite Gesellschaft, Organisation, man könnte ein Masterclass in Mission mitgemacht. Und sie sind dort mit einer Gruppe von, ich weiß nicht, wahrscheinlich 50, weiß ich gar nicht genau, Leuten in Afrika gewesen, haben Einsätze gemacht, extra Schulungen und Training. Und als sie von einem Besuch von den Masai zurückkamen, ist einer der Busse, wo die beiden, also die waren in zwei Gruppen aufgeteilt, einer der Busse verunglückt. Ein LKW-Fahrer hat sie gerammt und ist in den Graben auf dem Bus drauf. Und 15 Menschen ihrer Gruppe haben sofort den Tod gefunden. Suse saß in dem anderen Bus und sie ist sofort ausgestiegen und hat das gesehen, die Menschen dort. Und sie erzählt, wie schlimm das war und dass natürlich diese Frage da ist, Gott, warum lässt du sowas zu? Und dann erlebt sie, wie Gott sie langsam in dieser Trauer begleitet und ihr eine Perspektive gibt. Und sie macht auch eine Trauertherapie und es wird für sie gebetet und sie nimmt sich viel Auszeit mit Gott, weil sie wissen muss, was ist hier passiert. Das sind ja Freunde von ihr, Geschwister. Und sie erlebt dann einfach, wie Gott sie nochmal in diesen Schauplatz zurückbringt in Gedanken und wie sie sieht, dass dort Blumen wachsen und sie hört himmlische Musik. Und so unverständlich das für uns ist, dass diese Menschen ihr Leben gelassen haben, sie hat gewusst, wo sie jetzt sind. Sie hörte sozusagen deren Lobpreis aus dem Himmel. Und dadurch wurde sie getröstet. Und ihr Zeugnis, es ist wirklich hörenswert, ist aufgenommen worden. IDEA hat so einen Podcast auf YouTube, Königskinder. Und da könnt ihr euch das gerne anschauen. Und ich habe auf dem Sonntagsblatt da so einen QR-Code gemacht. Also ihr könnt euch das mitnehmen oder könnt auch einfach den Link anschauen. Es lohnt sich wirklich, dieses Zeugnis sich anzuhören. Segen, der zu einem zurückkehrt. Indem man Gott in diesem tiefen Leid und in diesem Unverständnis begegnet, dass selbst in den dunkelsten Stunden wir schon die Musik des Himmels hören und ein Lichtschimmer der Ewigkeit in unseren Herzen aufleuchten kann. Und gerade dann in solchen Situationen, in denen wir vollkommen ratlos und vielleicht geschockt und vielleicht sogar wütend sind, lohnt es sich, zu Jesus zu gehen und sich zu lehren und neu von ihm füllen zu lassen. Nicht an dem Schmerz oder der Niederlage festzuhalten, sondern gerade dann zur Quelle des Lebens zu gehen. Und Segen wird zurückkommen. Frieden wird sich breit machen. Gott ist da, auch mitten im Leid. Wir sind Schafe, die ihren Hirten kennen. Und der uns durch das Tal des Todes hindurchführt und uns im Angesicht unserer Feinde an einen reich gedeckten Tisch setzt. Und wenn Jesus sagt, geht in alle Welt oder hier geht hinaus zu meinem Volk, dann hört es nicht als ein Befehl oder ein Gebot, hört das als ein Schöpfungswort in dein Leben. Dass Gott aus dir so eine Person machen kann, der Friedensstifter und Segensträger und Heilbringer ist. Wenn Jesus sagt, geh hin, Hör das als ein Wort, das etwas in dir bewirkt. Mache dich frei, mach dich leer, nimm Jesus an und sag einfach, mach aus mir die Person, die du schon lange in mir siehst. Gott ist da, immer, er geht mit uns und wir sind gesendet in diese Welt und das ist eine gute Botschaft. Alle müssen das hören. Es gibt mehr als das, was wir hier sehen. Reich Gottes ist da. Amen.